Ich glaube, dass selbst wenn wir in der unbewussten Kompetenz sind, ohne eine gewisse Konzentration geht es nicht.
Je mehr ich weiß, dass ich es nicht weiß,
genau,
desto besser bin ich schon.
Ja, es ist total krass, ne? Weil es fühlt sich halt so anders an. Viele Fehler kann man ja auch vergolden, die man macht, und aus denen heraus eine neue Idee entwickeln.
Ja. Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Heisner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Die vier Phasen des Lernens. Ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Wir haben das jetzt auch gerade in der Academy wieder gehabt. Und wer sie noch nicht kennt, man spricht von der unbewussten Inkompetenz.
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß, genau. Dann geht es in die bewusste Inkompetenz. Ich weiß, dass ich nichts weiß quasi.
Ich bin so schlecht.
Genau. Beziehungsweise ich weiß, was ich alles noch nicht weiß. Da weiß ich ja schon mehr als, ne? Genau. Dann geht's in die bewusste Kompetenz.
Ich weiß, dass ich was weiß, aber nur wenn ich mich drauf konzentriere, kann ich es abrufen.
Quasi, genau. Und irgendwann geht es dann über in die unbewusste Kompetenz.
Ich glaube, ich konnte das schon immer.
genau. Ja, das ist gut beschrieben. Ja, genau. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du da Erfahrungen mitgemacht selber?
Ich konnte das alles schon immer.
Du konntest das alles schon immer.
Hm. Ja. Ich musste nichts lernen. Ich bin so auf die Erde gekommen. Ich habe schon Donnelly gespielt.
Ja. Ja. Das fand deine Mama wahrscheinlich auch super.
Ich muss immer an Chris Potter denken. Na, meine Mama, die hat ja gedacht, als Keith Jarrett Köln-Konzert bei uns hing, die CD ist hängen geblieben, und irgendwer gesagt hat, oh, mach das, spul weiter, das nervt ja tierisch. Da meinte sie, nein, nicht, das ist die Musik, die gehört so. Sorry, Mama, so war's. Nein, ich glaube, meine Mutter hätte mit Donna Lee, das hätte die duldend hingenommen.
Vielleicht hätte sie da gedacht, dass die CD hängen geblieben ist.
Oder zu schnell abgespielt wird. Genau. Ich muss sagen, wir haben mal mit Pure Desmond eine Aufnahme gehört von jemandem, der eine Jam-Session gezeigt hat irgendwie. Von der Jam-Session haben sie geteilt, wie toll sie spielen können. Und dann haben wir spaßeshalber eine Aufnahme von uns, von einem Video von uns aufs vierfache Tempo beschleunigt, so wie ich beim Känguru, ich weiß nicht, wer das kennt, die Känguru-Offenbarung oder so, die Känguru-Apokryphen und so weiter. Da gucken sie einmal Transformers irgendwie auf vierfache Geschwindigkeiten drehend völlig durch.
Ja, genau.
Ja. Und genauso haben wir eine Aufnahme vierfach abgespielt und dann klang es genauso.
Mhm.
Und da haben wir auch schon gesagt, eigentlich klingt das, wenn man so schnell spielt. Also Bebop ist wie zu schnell abgespielter Jazz auf eine Art, könnte man sagen. Ist jetzt sehr gemein. Ich mag auch Charlie Parker, ist so. Aber manchmal, wenn das sehr groß abgeht, so, dann kann man, also, wenn man einen Schritt zurücktritt und das aus einer Nicht-Musiker-Perspektive betrachtet, kann man sich denken, sind die eigentlich völlig durchgeknallt?
Ja, schön, dass du das auch so siehst. Also, beziehungsweise, ich kenne das von
schön,
mir.
Schön, dass ich das auch so sehe. Aha.
Ich erinnere mich, bevor ich Jazz studiert habe, ich wollte natürlich dann voll rein und habe mir alle möglichen Platten reingezogen und rauf und runter gehört, die ich auch nicht verstanden habe. Stichwort unbewusste Inkompetenz, beziehungsweise bewusste Inkompetenz. Ich habe nicht ganz gecheckt, was sie da machen. Ich habe gecheckt, dass es irgendwie hat irgendwie was mit Jazz zu tun, aber so richtig durchsteigen tue ich nicht. Und dann habe ich die Platten, weil sie auch einfach teilweise krass waren, ein paar Jahre nicht gehört und dann irgendwie nach dem Studium oder im Studium wieder gehört. Und plötzlich war alles klar. Und das war eine witzige Erfahrung, einfach zu sehen, aha, ich höre jetzt mit anderen Ohren als vor ein paar Jahren. Also insofern, und da vor ein paar Jahren konnte ich das teilweise kaum ertragen. Und irgendwann, wenn man halt versteht, was da los ist, dann geht's schon eher. Aber also ich finde es trotzdem auch teilweise krass. Also diese ganz schnellen Sachen finde ich auch, ja, muss man mögen. Ist dann fast schon ein bisschen sportlich eher, ne?
Du meinst Sportsmusik? Musik als Sport?
Ja.
Ich weiß noch, als ich Student war und sehr viel geübt habe, teilweise ja dann auch 8 Stunden am Tag und so, dass man den Bezug zur Realität, sage ich mal, verliert. Ja? Man hat dann nicht mehr, man hat dann kein Gespür für, was ein normaler Mensch so bereit ist aufzunehmen an Tonanzahl, sage ich mal. Mir hat gerade eine Kollegin erzählt, dass sie auf einer Jam-Session war und es war alles irgendwie ganz schön und so. Und dann kam plötzlich die gesammelte Abteilung des Landesjugendjazzorchesters, ich weiß nicht, Niedersachsen, sonst woher, Schleswig-Holstein, rein. Also lauter junge, weiß ich nicht, 16-Jährige, die es jetzt allen beweisen wollen. Und die halt dann eben alles sehr toll und sehr versiert und sehr virtuos gespielt haben. Und sie hat das Gefühl gehabt, komisch, ist super, aber eigentlich klingt jeder gleich. Eigentlich spielt jeder dasselbe, auch in jedem Stück. So, jedes Stück klingt auch gleich. Es klingt immer nach. Weißt du? Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das hat sie halt gemeint, das sagt mir nichts.
Ja, es ist so hart, weil das ist andererseits auf der einen Seite eben unfassbar schwer so zu spielen und eine unfassbare Widmung und Expertise gehört dazu, sowas überhaupt zu können. Ja.
Und wenn das junge Menschen auf so ein Level bringen schon, in dem Alter, ist es sagenhaft. Ja. Da kann man wirklich beeindruckt sein. Das wollten die natürlich auch da. Die wollten natürlich, die sind halt nicht dahin gegangen, um Kunst zu machen, sondern die sind dahin gegangen, um Lob zu kriegen, um toll gefunden zu werden.
Wer ist der Beste? Oder der Schnellste?
Oder der Höchste oder der Weiteste?
Mhm. Interessant.
Naja, du wolltest ja über die Kompetenzen reden und über die 4 Phasen des Lernens.
Ja.
Das hatten wir letztens in meiner Gruppe auch. Also ich habe das geklaut, muss ich gestehen, Steal Like an Artist mäßig.
Ja, ich habe es ja nicht erfunden, ne? So ist es auch nicht. Ich habe es ja auch irgendwo her. Also.
Okay, aber
ich glaube,
ja,
das ist auch allgemein Lerntheorie, Wissen.
Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Zusammenfassung in diese 4 Phasen des Lernens. Also da kann man so viel drüber nachdenken. Das finde ich echt cool, weil diese unbewusste Inkompetenz, mit der hat man als Lehrer am meisten zu kämpfen, finde ich. Dass man jemandem sagen muss, du kannst das nicht und der merkt es gar nicht. Oder auch, dass jemand gar nicht weiß, was er nicht weiß. Das ist fast das Schlimmste, wenn er denkt, wieso, ich kann alle Tonleitern oder ich kann alle Töne oder so. Und dann weiß er nicht, vielleicht nicht mal, also ich meine, ich hatte das schon, dass er gesagt hat, ich kann natürlich nur auf dem Saxophon spielen, aber wusste nicht, wo Fis ist. Mhm. Und ich meine, Fis ist jetzt kein komplizierter Ton oder nicht der Ton, der als letztes dazukommt oder so, ja? Mhm. Das ist ganz normale Fis, kannte der nicht. Da dachte ich mir schon so, Wahnsinn, wie weit weg kann die Wahrnehmung von der Realität, ich meine, was ist schon die Realität, ne? Jeder hat das versucht, nur seine eigene Perspektive auf das Ganze. Aber das war schon krass, also da war ich beeindruckt. Und solche Situationen hat man natürlich auch mit Blues oder mit Improvisation. Ich kann improvisieren, spielt immer das Gleiche.
Ja, ich kann vom Blatt spielen, ich kann alle Tonleitern, ich kann alle Akkorde.
Ich kann Jazz.
Die Leute, die das sagen, sind meistens sehr weit davon entfernt. Deswegen ist es so lustig, weil eigentlich auf verschiedenen Ebenen kann das Gleiche stattfinden, ne? Wenn man sozusagen innerhalb dieser 4 Stufen sich verschätzt und schon eine Stufe weiter ist, also glaubt, eine Stufe weiter zu sein, als man tatsächlich ist, ich glaube, dann wird es immer blöd. Ne? Dann
haben wir schon mal über den Dunning-Kruger-Effekt gesprochen hier auch?
Weiß ich nicht genau.
Ich glaube schon. Aber also wir können das ja kurz wiederholen. Ne? Der Dunning-Kruger-Effekt ist der Effekt, diese Kurve, die beschreibt, die den Leute machen, wenn sie was lernen. Und du fängst halt an, also Selbstbewusstsein ist oben, Selbstbewusstsein oder unten, ne? Und das ist halt Erfahrung. Und man fängt halt an, ganz hoch, also am Anfang kommt man mit ein bisschen Erfahrung, hat man ganz viel Selbstbewusstsein. Das ist der Mount Stupid. Mhm. Da denkt man, ich weiß alles. Mhm. Und wenn man dann aber da oben ist, und ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann kommt das Tal der Tränen.
Dann kommt die bewusste Inkompetenz plötzlich. Und man merkt dann, scheiße.
Dann merkt man, ich kenne ja gar nichts, denkt man dann. Ist aber immer noch höher als bei Null, ne? Man ist immer noch höher. Und dann steigt es langsam wieder bergauf. Mhm. Und dann ist Herbie Hancock sozusagen da. Und ein Anfänger, der in 1 oder 2 Jahre spielt, ist dann irgendwie da. Ne? Also aber die Erfahrung oder das, also mit sehr wenig Erfahrung denkt man, ich weiß es. Ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich erinnere mich noch, als wir angefangen haben, Tennis zu lernen vor ein paar Jahren. Also ich kann es immer noch nicht, aber nach ein, zwei Jahren dachte man, jetzt habe ich's raus. Ne? Und also das ist halt so, wenn man neue Sachen lernt, gegen diesen Effekt ist keiner gefeit. Nee. Ja? Und die Dinge aus der unbewussten Inkompetenz, zumindest in die bewusste Inkompetenz zu heben, ist schon echt ein Schritt, dann ist man schon in Phase 2. Ja. Ole, da kann man sich also freuen. Je mehr ich weiß, dass ich es nicht weiß, desto besser bin ich schon.
Ja, es ist total krass, ne? Weil es fühlt sich halt so anders an. Das ist genau das, was wir letztes Mal auch besprochen hatten, ne? Dass viele, die viel üben, eben glauben, sie können eigentlich gar nicht, oder sie haben eigentlich viel gelernt, können eigentlich nichts oder nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Viel weniger, als sie tatsächlich können. Das ist eigentlich das Gleiche. Mhm. Und dann ist man ja in dieser Phase der bewussten Inkompetenz, kommt dann langsam in die bewusste Kompetenz. Da geht es, glaube ich, dann schon wieder ein bisschen aufwärts, mit dem Selbstbewusstsein, dass man merkt, so, okay, ein bisschen was kann ich doch.
Dinge sind jetzt geklärt. Man glaubt, man hat das Problem gelöst. Oder es fühlt sich so an, dass man die Lösung des Problems gefunden hat, oder?
Ja, und dann ist aber die Gefahr ganz groß, habe ich jetzt in letzter Zeit auch häufiger erlebt, dass sie glauben, sie wären schon in einer unbewussten Kompetenz, weil sie ja schon so lange daran geübt haben, und dann aber nicht mehr sich genug konzentrieren und wieder Fehler machen und denken, wieso kann ich es immer noch nicht? Und dann kommt wieder so ein Frust. Ne? Mhm. Anstatt anzuerkennen, ich bin schon auf Schritt 3, was echt geil ist, weil ich habe nämlich bei 1 angefangen und ich muss einfach noch ein bisschen auf Schritt 3 verweilen und irgendwann wird von alleine Schritt 4 sich einstellen, wenn ich dranbleibe, wenn ich aber sag, ich bin schon auf Schritt 4 und denk nicht mehr drüber nach oder schalt den Kopf komplett aus, fängst du wieder an, Fehler zu machen und dann rutschst du tatsächlich wieder zurück. Also das schmeißt dich halt wieder nach hinten, ne? Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst, selber die Erfahrung zu machen, wann habe ich die nächste Schwelle überschritten? Wann bin ich auf der nächsten Stufe angekommen? Und lustigerweise kann man das ja gar nicht, also man kann es ja sowohl natürlich sagen für Klavierspielen oder so, oder Jazzklavierspielen. Aber das finde ich eigentlich zu allgemein. Ich finde, man muss es eigentlich in den einzelnen Aspekten sehen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Art von Tonleitern übe oder Voicings oder sowas. Ja, also das kann man halt im Gesamtzusammenhang sehen, ne? In Bezug auf Jazzklavier oder in Bezug auf Tennis. Oder man sieht es halt auf einzelne Aspekte bezogen. Ne? Ich bin in dem Bereich, bin ich einfach da und da und da schon weitergekommen. Ja. Und da bin ich jetzt schon in der unbewussten Kompetenz, aber an der Stelle weiß ich eigentlich noch gar nichts.
Ich erinnere mich jetzt, ich muss jetzt wieder anders denken, was wir letztes Mal besprochen haben, du hast ja auch gerade was erwähnt, auf dem Spaziergang da, weißt du noch? Von dem Schüler habe ich da erzählt, der auswendig gelernt hat und das war Autumn Leaves. Mhm. Und da waren wir, also du ist ja der erste Teil von dem Lied. Und das war so lustig, weil er dachte eben auch, er kann es jetzt. Und man dachte auch, er hat ja schon sehr oft richtig gespielt, ne? 5, 6 Mal richtig gespielt. Und dann hört die Aufmerksamkeit auf, so stark drauf hinzugehen. Und dann dachte er schon an andere Sachen beim Spielen. Und zack, sind Fehler passiert an Stellen, wo er gar nicht gedacht hätte, dass jetzt er einen Fehler macht. Oder wo man eben nicht damit rechnen würde, wenn man denkt, wieso den ersten Ton, den weißt du jetzt doch. Du weißt doch, dass es immer mit dem Ton hier losgeht. Mhm. Das ist aber gut, finde ich. Das habe ich ihm auch gesagt, das ist ein normaler Aspekt des Lernens, dass dadurch, dass man denkt, jetzt kann ich's, aus dieser Sicherheit heraus neue Fehler entstehen, weil die Aufmerksamkeit quasi sich verschiebt woanders hin und man an Stellen nicht mehr so genau dran denkt, wie man es vorher gemacht hat. Und dadurch, dass man nicht mehr genau dran denkt, sich erst klar machen muss, wie die Stellen gehen. Was ist denn eigentlich der erste Ton? Es wird einem nochmal neu bewusster. Und man muss es dadurch erst sozusagen, kann man es erst in die bewusste Kompetenz holen, dass man es sozusagen schon ein bisschen versucht, unbewusst zu machen. Verstehst? Also man hat das Gefühl, ich kann es schon in der unbewussten Kompetenz sozusagen. Er dachte, ich muss mich nicht konzentrieren, dann kriege ich das schon hin. Mhm. Geht aber nicht. Im Gegenteil, dann passieren Fehler. Und um die auszubessern, muss man eben nochmal hinschauen, aber an andere Stellen, an die man vorher gar nicht so hingeschaut hat, weil man eben so hochgradig konzentriert war, dass man gar nicht so genau schauen musste eben in die Stellen, weil das hat man sich kurzzeitgedächtnismäßig vielleicht irgendwie gemerkt oder so. mir hat ja mal ein Tennislehrer gesagt, alles unter 100 Wiederholungen hilft sowieso nichts. Ne?
Alte Schule, ja, ja.
Naja, stimmt auch irgendwie.
Ja, ja, Tennis ist ja
vielleicht
auch ganz anders. Ja,
ja, genau. Es
ist ja ein Bewegungsablauf quasi, vorbei, der ganz, ganz komplex ist. Ne?
Sehr viele also, einzelne ja. Details hat, ja. Jedenfalls hat er gesagt, 100, alles unter Wiederholungen hilft eh nichts. Weil nämlich mit jeder Wiederholung man wieder einen neuen Aspekt eben behandelt oder betrachtet. Und ich erinnere mich noch, als ich Leuten gesagt habe, ja, man muss eigentlich so und so viele Stunden üben, um wirklich gut zu werden. Oder, also da gibt es ja die mehr, oder man sagt, 10.000 Stunden braucht es bis zur absoluten Perfektion, ne? Bis man etwas zur meisterlich beherrscht oder zur Meisterschaft bringt, ne? Und ich habe mal ausgerechnet, 10.000 Stunden ist eine ganze Menge. Wenn du fünfmal die Woche je eine Stunde übst und sagen wir mal, du übst 40 Wochen im Jahr, also 40 Wochen lang schaffst du das, 5 Stunden die Woche zu üben, dann hast du 200 Stunden geübt, wenn du mit einer Stunde am Tag, ne, nach einem Jahr. Das heißt, 5 Jahre brauchst du für 1000 Stunden und 50 für 10.000. Also wenn du eine Stunde übst am Tag, dann brauchst du 50 Jahre.
Ja, das ist hart, ne?
Und da sagen wir, habe ich dann oft schon gehört von Leuten, ja, das kann ich mir nicht so lange, kann mir nicht vorstellen, so lange zu üben oder immer diese Wiederholungen, ist doch langweilig oder so. Mhm. Und Tatsache ist aber, wenn man wirklich dabei ist bei seinem Thema und es wirklich angeht und es immer mit einem neuen Aspekt übt und die Wiederholungen so abwechslungsreich sind durch die verschiedene Aufmerksamkeit, wie sie eigentlich sind, dann ist es total leicht, sehr viele Wiederholungen zu machen. 100 Wiederholungen sind nichts. Und zweitens, lange zu üben, viele Stunden im Überraum zu verbringen, das kann super lustig sein. Selbst lange Töne oder solche auf den ersten Blick vielleicht langweilige Übungen wie Tonleiterübungen können super spannend sein, wenn man mit der Technik der rotierenden Aufmerksamkeit vorgeht und immer auf was anderes denkt und achtet und also andere Aspekte beleuchtet mit seiner eigenen Wahrnehmung. Und auf die Art und Weise super in die Tiefe geht, weil sich das einfach so total einschleift. Ich habe immer gerne das Bild von Donald in diesen Walt Disney Comics. Ich habe aus den lustigen Taschenbüchern habe ich das ich früher gelesen, als ich klein war. Wenn der nachdenkt über was, dann geht er immer so im Kreis, immer im gleichen Kreis. Und dann gräbt es sich durch den Kreis, geht immer weiter in die Erde an. Am Ende sieht man nur noch seinen Kopf und dann bing, jetzt habe ich's. Ne? Und also dieses sich einschleifen im Kreis. Dass sich etwas eben wirklich einprägt,
ja.
Das muss eben so sein. So ähnlich wie bei Harry Potter, ne? Wie lange muss ich denn meine Zeilen schreiben?
As long as it takes for the message to sink in.
Genau.
Ja, das ist hart. Das ist natürlich ein bisschen brutal.
Aber so lange muss man Dinge üben, ne?
Ja, ja. Wobei es dann natürlich auch ein paar Tricks gibt, ne, wie man das Ganze ein bisschen abkürzen kann. Da gibt es ja auch Studien zu, wie man sowas besser übt und so weiter. Aber ich wollte eigentlich noch auf was anderes eingehen, nämlich du hast ja von Konzentration gesprochen. Und ich glaube, dass selbst wenn wir in der unbewussten Kompetenz sind, ohne eine gewisse Konzentration geht es nicht. Also das muss nicht die gleiche Art von Konzentration sein, die es braucht, um eine Sache einzuüben auf eine gute Art. Aber es braucht eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich kann nicht was spielen und gleichzeitig irgendwie im Kopf meine Einkaufsliste durchgehen oder denken, ja, auf wann ist es denn fertig? Oder also das funktioniert ja nicht. Ne? Musik braucht ja schon diesen Flow, dieses wirklich fokussiert sein und konzentriert sein. Auch wenn ich jetzt nicht bei jedem Finger drüber nachdenke, irgendwie, wie war das jetzt nochmal? Oder irgendwie so, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, das zu lernen, diesen Zustand einzunehmen. Und eben nicht abzuschweifen, egal wie gut ich es kann, in diesem, wie könnte man das nennen, fokussierten Zustand zu sein oder konzentrierten Zustand zu sein, Flow zu sein, den man auch lange durchhalten kann, also ja. Der eben auch extrem stabil sein kann, ne?
Ich glaube, der Flow-Zustand, der beschreibt es schon sehr gut. Das ist von Mihai Csikszentmihalyi, ne? Ich habe letztens ein Video gesehen, als ich aufgeräumt habe auf meinem Computer, die ganzen alten Videos und Fotos und so ein bisschen archiviert habe, habe ich ein Foto gesehen, wo ich das Saxophon im Urlaub dabei hatte, in unserem Sommerurlaub. Und ich hatte aber einen Gig irgendwie und deswegen muss ich in Shape bleiben. Ich habe mich ja dann mittlerweile daran gewöhnt, gerne im Urlaub zu üben, lustigerweise, zum Spaß halt nur. Ich habe die Kamera eigentlich nur laufen lassen, weil ich wissen wollte, wie das hier klingt, was jetzt eigentlich gut ist, was ich da mache oder so. So Selbstkontrolle halt. Und ich war überrascht, wie gut das klang, also wie sauber das war, wie akkurat. Und man sieht, in welchem Zustand ich bin, also an meinem Gesicht halt, ja, also wie die, es ist eine Art Konzentration, die aber völlig mühelos ist. Also ich muss mich überhaupt nicht anstrengen. Das ist weder noch ist es so, sondern es ist halt irgendwie so ganz natürlich. Und ich meine, da ich auch völlig ohne Druck war, was selten ist, ich übe ja fast immer, weil ich bis irgendwann irgendwas können muss oder weil irgendwas besonders schwer ist und man will das irgendwie jetzt da knacken. Ich habe einfach geübt aus Spaß an der Freude, einfach, ja, to practice, weil ich praktizieren wollte, weil ich es einfach machen wollte. Und weil mittlerweile für mich Spielen nicht mehr heißt, nur zu spielen. Früher habe ich immer, wenn ich gespielt habe und keinen Bock hatte aufs Üben, einfach Stücke gespielt, so zum Spaß und im Wesentlichen mich wiederholt oder die Sachen gespielt, die ich eh schon kann, zum Spaß hintereinander quasi Soli gespielt, die quasi eigentlich auswendig waren, weil ich es gerne gemocht habe. Ich meine, das hat natürlich auch für eine Routine gesorgt. Das hat dafür gesorgt, dass diese Licks eben sitzen, dass ich eben weiß, wann ich was spielen kann und dann kommt was Gutes bei raus, dass ich mich wohlfühle, wenn ich dann auf die Bühne gehe und weiß, ich habe in petto, zur Not spiele ich halt meine Solo, was ich immer spiele, quasi bei dem und dem Stück, ja. Aber heute ist es so, dass ich tatsächlich übe, wenn ich spielen will, also zum Spaß. Zum Spaß üben. Ich habe gelernt, dass Üben und also eben auch Lernen, besser werden, Spielen ist. Also verspielt sein, spielen und eigentlich mehr Spaß macht, als einfach nur das, was ich eh schon kann, die ganze Zeit abzufeiern und mich selber geil zu finden oder so, wie ich halt in jungen Studentenjahren eben gedacht habe. Wow, ja, yeah, geil und so. Und da hatte ich ja auch alles erst frisch gelernt und dann ist es auch noch ein bisschen cooler. Aber heute ist es einfach total cool. Also ich meine, ich habe da irgendwie Quarten durch die Gegend geschoben und sowas. Und das sind sehr schwierige Sachen. Und das habe ich einfach nur zum Spaß gemacht. Und dann ging es plötzlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so abrufen kann, wie ich das da in der Übersession hatte. Weil ich habe mich vor Quarten lange gedrückt und keine Quarten gibt. Immer nur Terzen, weil ich fand, man muss Terzen können und Quarten sind blöd. Und das hat auch was mit Stilistik zu tun. Ich wollte nicht so spielen wie alle, die immer diese Quarten da durch die Gegend geschoben haben. Und na, jetzt habe ich mittlerweile doch Lust drauf und jetzt mache ich das halt auch. Egal. Bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hier.
Ja, ich glaube, da hat bestimmt jeder so die eine oder andere Sache. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch Leute, die alles auschecken wollen, was ihnen unter die Finger kommt.
Keiner kann alles können.
Nein, aber wollen. Also das ist einfach so ein, ja.
Ich finde es eigentlich total interessant, wenn man was nicht kann. Also Paul Desmond hat zum Beispiel nicht so gespielt wie Charlie Parker. Der konnte nicht nach Bebop klingen. Und ich habe letztens zu meinen Teilnehmern bei Cool Jazz Styles gesagt, es ist der Stil entsteht aus dem, was man nicht kann. Dass Paul Desmond nicht Bebop spielen konnte, hat dazu geführt, dass er eben seinen eigenen Stil überhaupt entwickelt hat. Oder ich meine, er wollte es ja auch nicht. Er wollte ja nicht klingen wie Charlie Parker. Deswegen hat er auch gesagt, er hört nicht, er hat auch nicht Bird gehört. Und Bird fand es ja super. Der hat ihn ja total geschätzt dafür. Und also ich meine, er war einer der wenigen seiner Generation, Paul Desmond meine ich jetzt, die so einen eigenen Stil hatten, weil sie eben so weit weg waren vom Bebop und hat er trotzdem super Linien erfunden, eine super Art zu improvisieren und die ist ja auch total virtuos und so auf ihre Art, ja. Aber die Stilistik ist dadurch entstanden, dass er eben nicht das konnte. Er konnte eben diese Licks und dieses nicht.
Ich glaube, das ist ein Thema, was auf ganz vielen Ebenen stattfindet, ne? Also zum Beispiel auch, dass aus Fehlern neue Ideen entstehen oder neue Sachen. Wie oft, nicht nur in der Musik, auch in der Industrie, wird durch einen Fehler irgendwie was Neues entdeckt.
Radioaktivität.
Ne? Die Radioaktivität, der Earl Grey Tee oder diese Zauberknete da von den Kindern, ne, die so springen kann. Und so. Also das sind alles so Sachen, die halt einfach so entstehen durch Fehler. Und es wäre schade, wenn sie nicht entstanden wären. Und genauso ist es im Jazz halt auch. Viele Fehler kann man ja auch vergolden, die man macht und aus denen heraus eine neue Idee entwickeln.
Ja.
Und wenn man Dinge halt nicht kann, dann diese Begrenzung, wie du schon sagst, die macht einen ja auch kreativ an der Stelle. Wenn du immer alles kannst, spielst du auch immer alles. Also du bist zumindest in der Versuchung, immer alles zu spielen. Wenn du bestimmte Dinge aber noch nicht kannst oder nicht kannst, dann versuchst du mit dem Material, was du kannst, möglichst kreativ umzugehen, ne?
Und das müsste sowieso jeder kreativ umgehen. Man kann nur mit den Mitteln arbeiten, die man hat. Und jeder hat begrenzte Mittel. Die Mittel sind immer begrenzt. John Coltrane hat gesagt, if only I knew my scales. Oder Miles Davis hätte seinen Stil nicht so entwickelt, wenn er so spielen hätte können wie Dizzy Gillespie.
Ja, und wenn er so hätte spielen können, hätte er vielleicht auch nicht so geile Bands zusammengestellt, die genau um seine Spezialität, wie er halt spielt, seinen Personalstil herum, so geil irgendwie den Rahmen macht irgendwie, ne? Also, ja, ist total spannend. Und ich würde auch sagen, da kann man zusammenfassend sagen, ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.